du bist so gut, wie du bist, egal was du machst.
Ich verzichte ein paar Tage auch im Urlaub mal auf Alkohol.
Aber da muss ich ja immer fit sein für Lübeck.
Vielleicht sind wir ein Volk von Narzissten.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Ja, was soll ich sagen? Herzliche Grüße aus Holnitz, aus dem Wohnwagen.
Ja, moin moin aus Solingen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Und gestatten, ich bin ein Arschloch. Das hat nichts mit wie hieß er noch, Joschka Fischer zu tun, sondern das ist der Teil eines Buchtitels. Aber jetzt fange ich schon an vorzugreifen. Wir wollten ja eigentlich Geplänkel machen. So heißt tatsächlich ein Buch von Dr. Pablo Hagemeyer, aber dazu kommen wir später.
Dazu kommen wir später. Ja, wir haben nämlich uns ein Thema rausgesucht, das hochkomplex ist. Und ich bin ein bisschen traurig und fast entsetzt, dass du so ein Thema in meinem Urlaub raussuchst. Das heißt, ich hatte wirklich viel vorzubereiten. Und das, was ich gerade sagte, wir machen das, Podcast-Hörer kennen das oder Podcast-Macher kennen das sowieso. Ja. Die meisten zählen sich ja kurz ein, wenn man anfängt. Und ich habe hier mit meinen Unterlagen noch so gesessen und Thomas fing an zu zählen. Und irgendwann bei 6 oder 7 fragte Thomas, Andreas, bist du noch da? Ja, ich bin
gefreut. Ich war hier wirklich so deshalb musste Andreas so lachen. Aber um das kurz nochmal etwas erweitert zu erklären für alle nicht so technischen Menschen, wie die wir auch sind. Aber wir zählen ein, damit wir nachher synchron werden, weil wir zeichnen die eine Spur ja in Holnitz auf und die andere zeichnen wir in Solingen auf. Und ich lege die dann mit meinen semi-amateurhaften Kompetenzen dann übereinander, sodass das dann einigermaßen klingt. Das hat uns schon den ein oder anderen Nerv gekostet, aber es ist alles in ständiger Verbesserung, muss ich sagen, glaube ich, hoffe ich.
Ja, es gibt eben viele Tools, aber wir wollen gar kein technischer, sondern wir sind hier ja...
Nein, das wird ja jetzt kein technischer Podcast.
Thomas, die wichtige Frage, was trinkst du heute zu dieser, nicht ganz unwichtigen Folge?
Genau, also ich könnte es mir jetzt mühelos leisten. Die Schule hat wieder angefangen. Meine Frau ist vom Homeoffice wieder ins Büro gewandert. Ich könnte es mir also durchaus leisten, mir heute Vormittag, wir zeichnen ja am Vormittag in deinem Urlaub auf, mir die Kante zu geben. Aber da wir uns ja auch bald besuchen, da wollen wir noch nicht so viel verraten, aber da muss ich ja immer fit sein für Lübeck, sage ich mal. Deshalb trinke ich jetzt zum Zwecke der Gesundung und der Gewichtsabnahme ein Ingwerwasser mit Zitrone. Ja, also hochgesund. Ich weiß gar nicht, ob mein Körper das überhaupt irgendwie aufnehmen kann, aber das dann heute und dann wird es auch wieder mal, jetzt kommt ja bald, ich wollte das eigentlich heute mit einem Weihnachtslied einstimmen oder mit Der Herbst ist da, weil so langsam nähern wir uns ja dem schönen Wetter, also sprich meinem schönen Wetter, Regen und Sturm haben wir zumindest hier in Solingen so ein bisschen, also so ein bisschen Illusion des Nordens. Und dazu gibt es dann eben ein solches Getränk, das dazu ja auch ganz gut passt. Und du, lieber Andreas?
Ich habe ganz einfach einen Kaffee, weil ich einfach ja gerne wach bleibe jetzt und hellwach bleibe und jetzt auch tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen, fast auch schon, heroischer, als es sein sollte. Ich verzichte ein paar Tage auch im Urlaub mal auf Alkohol, das ist auch immer ganz gut, weil, ich sehe es ja bei dir auch, du bist ja sportlich aktiv, ich auch. Wir wollen ja beide so ein bisschen, da sind wir dann vielleicht auch schon fast im Thema, kann man das auch so sagen, wenn man etwas postet, bei Facebook oder sonst wo, und ist das dann auch schon Narzissmus? Thomas, fang doch mal mit der ersten These, oder?
Genau, also wir haben jetzt, wir wollten uns ja ein bisschen sputen, aber dazu muss ich einleitend tatsächlich noch sagen, Andreas, und auch mea maxima culpa. Ich hatte auch gedacht, das Thema Narzissmus, das können wir ähnlich wie Depressionen abhandeln. Also habe schon gedacht, dass das komplex ist, aber im Grunde können wir sagen, ist es viel komplexer als Depressionen. Und wir waren also beide in der Vorbereitung und in der Anführungszeichen Redaktionskonferenz erstaunt, wie komplex das Ganze ist. Ja. Und wir wissen im Grunde, dass wir nichts wissen, um das auf den Punkt zu bringen. Und jetzt starte ich dann auch schon mit der ersten These, weil es einfach so, so komplex ist. Und wir, wie gesagt, das wollen wir auch als Disclaimer noch kurz vorausschicken. Wir sind keine Psychologen, wir werden nie Psychologen sein. Wir sind keine Wissenschaftler, wir werden wahrscheinlich auch nie Wissenschaftler sein. Wir werden uns auch kein Urteil anmaßen. Wir werden heute sicherlich die eine oder andere Schublade aufziehen, obwohl wir das gar nicht wollen. Ja, wir wollen uns einfach auch wie Laien einfach diesem Thema nähern. Wir haben dazu recherchiert, zum Teil eben auch etwas tiefer und sind einfach erstaunt, dass wir trotzdem zwar klüger sind, aber auf der anderen Seite steht dir auch hier, wie bei den Depressionen ähnlich, das Ganze noch relativ am Anfang. Da fangen wir eben dann direkt mit der ersten These an. Sind wir denn, Andreas, ein Volk von Narzissten oder wird der Begriff heute noch falsch verstanden?
Ja, genau das ist der Punkt. Also als ich deine These gelesen habe, habe ich gedacht, naja, irgendwie, wenn man sich doch einige Sachen im Internet anguckt, vielleicht sind wir ein Volk von Narzissten. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, also zumindest wenn ich für mich jetzt tiefer in diese Materie reingehe, dann merke ich, so einfach ist das alles nicht. Und wir können ja vielleicht mal anfangen, woher kommt dieser Name überhaupt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Narzissmus. Mhm. Ich habe in der Schulzeit immer so an Nazis, Nationalsozialisten gedacht.
Ja,
Ich hoffe, für mich, dass das in der Grundschulzeit war und nicht später. Also ich glaube das auch, aber das ist also, ne, das ist ja so ein Denk, was viele vielleicht in der Kindheit haben, Narzissmus, Nazi oder in der Jugend, ne, dass man das vielleicht so ein bisschen auseinander, dass man da durch den Tüdel kommt, wie wir sagen. Also der schöne Jüngling Narziss ist das, ja, das kommt aus der griechischen Mythologie, um das mal einmal einzuordnen, ist Sohn eines Flussgottes und einer Nymphe, auch darüber könnte man jetzt in die Tiefe gehen, wollen wir aber nicht. aber es geht im Grunde um einen Jüngling, vereinfacht gesagt, der sozusagen ja aufgewachsen ist oder von einer Nymphe erzogen worden ist, sehr viel Liebe wohl auch erfahren hat, aber auch sehr viel komische Sachen und dann verliebt war in sein eigenes Spiegelbild und am Ende, ich will es abkürzen, daran zugrunde gegangen ist. Also Narzissmus geht nicht gut aus, das können wir schon mal spoilern.
Genau, und dass sich dann noch in eine Narzisse verwandelt hat, aber da sind die Überlieferungen unterschiedlich. Genau, später wurde das dann das Ganze dann noch von Freud sozusagen in die Psychologie übersetzt.
Genau.
Und da und auch der
Entschuldigung, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte das nur ergänzen.
Nee, genau. Genau. Und da wurde also aus der Figur des Nazis der Begriff Narzissmus entwickelt, um negative egoistische Verhaltensweisen zu erklären. Später hat dann der Psychoanalytiker Kohut das auch noch weiterentwickelt. Da will ich jetzt noch gar nicht weiter in die Tiefe einsteigen, weil das ist aus den Anfängen der Forschung und tatsächlich gibt es da jetzt auch, im Grunde gibt es jetzt mehr, aber es gibt jetzt auch viel weniger, Andreas. Ich weiß nicht gar nicht, wie ich das zusammenbringen soll.
Genau, aber das, was du sagst, ist ja genau wichtig, dieses zu sagen, die Forschung ist da schon relativ lange dran, also Freud hast du gerade genannt, also wir reden dann auch vom letztendlich 18., 19. Jahrhundert, wo man da auch schon viel gemacht hat und viel darüber gesprochen hat natürlich. Und Freud hat ja dann diese These aufgebracht vom primären Narzissmus und sekundären Narzissmus. Das geht ja auch über seine Bücher. Und da kann man im Grunde sagen, ich vereinfache jetzt wieder grob, auch wie gesagt, kein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder sowas, sondern einfach nur, das, wie ich es verstanden habe, primärer Narzissmus ist im Grunde das, ja, was jeder Mensch erstmal als Baby hat, weil da dreht sich die Welt nur um sich selbst, ne? Also ich will fressen und sonst was machen, ne? Braucht meine Mutter, die Liebe meiner Eltern und so weiter. Und es geht nur um mich. Und sekundärer Narzissmus ist im Grunde, jetzt wieder grob vereinfacht, ist ein erwachsener Mensch, der sich wie ein Baby verhält, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob du da mit
Der aus der Vergangenheit eben nicht erfahren hat, dass du bist okay, so wie du bist, sondern du bist nur gut, also das ist das, was so am Anfang dieser Forschung steht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Eltern haben, also theoretisch gesagt, bei dem nicht, du bist so gut, wie du bist, egal was du machst, das darf, kann natürlich auch in eine falsche Richtung gehen, aber erstmal sich angenommen fühlen als Baby, als Kind, als Kleinkind, anstatt zu sagen, du bist nur gut, wenn du jeden Tag deine Schuhe vor die Tür geputzt stellst oder wenn du durch besondere Leistungen auffällst. Also es gibt ja auch, also die Frage ist letztendlich immer, wie wird das Ganze kanalisiert? Ja, also wie kanalisiere ich das? Und das Hauptmerkmal, also das, was man heute weiß, ist eben zu sagen, ist eben mangelnde Empathie für andere, dass also Narzissten nicht nachempfinden können, dass andere leiden. Ja.
Genau, es, diese mangelnde Empathie, genau. Das spielt eine ganz große Rolle. Und das, was ich so spannend finde an der ganzen Forschung, mit der ich mich da befasst habe und auch viele Interviews gelesen und mir angeschaut habe, wo es immer wieder darum geht, es gibt im Grunde keine belastbaren Studien. Es ist also wenig Material da.
Richtig.
Wir wissen, es gibt ja so zwei Thesen, also wo sich, glaube ich, die Wissenschaft einig ist, dass man sagt, der Narzissmus, diese Persönlichkeitsstörung, die es ja letztendlich ist, die entsteht in der Kindheit. Das ist nichts, was jetzt, und das ist dann auch noch, da gibt es dann auch noch Thesen zu, dass das zu, ich glaube, bis zu 60% genetisch auch noch festgelegt ist, also auch ein interessanter Punkt. Und letztendlich diese Problematik, dass also Mobbing, Ausgrenzung, emotionaler Kälte, Missbrauch, das, was uns ja in der Kindheit durchaus heimsuchen kann, das kann alles einen Menschen zu einem Narzissten machen. Und das ist eben, letztendlich ist Narzissmus dann eine Bewertungsstörung, also ich selber kann etwas schlecht bewerten, und kann also eine realistische Selbsteinschätzung nicht mehr vornehmen oder sie zumindest vermindern. Das finde ich eben auch ganz interessant. Und jetzt bin ich auch gleich zu Ende, aber nur dieses, ne, was ich gerade sagte, Mobbing, Ausgrenzung und so weiter, dieses, das negative Geschichten. Es gibt aber auch andere Thesen, die sagen so ein bisschen, naja, da kann auch viel dahinter hängen, dass du ein überbehütetes Aufwachsen hast. Und das ist doch das, was viele Wissenschaftler inzwischen betonen, dass vielleicht gar nicht diese auf den ersten Blick negativen Sachen dazu führen, in den meisten Fällen, absoluten Anspruch gibt es ja natürlich auch nicht, aber dass oft dieses Verhätschelte, extrem Verhätschelte, ne? Wir reden jetzt nicht von den normalen Helikoptereltern, sondern einfach von,
das ist ja fast
wo's zu krass ist, ne? Also überbetreutes Kind, das aber auch immer wieder aufgefordert wird, sich ordentlich zu benehmen und das Liebe nur bekommt, wenn es gewisse Erwartungen erfüllt.
Genau.
Und das kann, so ein Kind kann nicht lernen, also am Ende mit Belastung und Frustration irgendwie gesund umzugehen. Und das, glaube ich, ist nachher das große Problem.
Und genau da sind wir im Grunde wieder am Anfang, weil wenn jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin und zuhört und denkt, ja, jetzt sind da so ein paar Sachen aufgezählt, oder wenn man dann mal so einen Test macht, so einen Test aus der Bunten oder sonst was, bin ich eine Narzisst, dann denkt man, oh Gott, ja, alles, was da so an Eigenschaften aufgezählt wird, und dann möchte ich hier so ein bisschen da die Schärfe rausnehmen und sagen, nur weil man vielleicht einen Punkt von 10 Auffälligkeiten oder so hat, ist man nicht automatisch ein Narzisst oder sollte nicht den Stempel Narzisst aufgedrückt bekommen. Zum Beispiel gibt es auch noch Unterschiede, das macht es für viele nicht besser, aber dass man zum Beispiel sagt, das ist ein Narzisst, zum Beispiel Menschen, die jetzt, wie du das am Anfang so angedeutet hattest, ein Selfie machen oder viele Selfies machen oder so, das bezeichnen zum Beispiel Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers in einem anderen Gespräch als ganz normal, oder auch, dass es eben in unserer Gesellschaft, also es wurde immer schon gesagt, oh Gott, die Jugend von heute, die sind alle nur noch selbstverliebt, wir sind ein Volk von jungen Narzissten und so. Das gibt es über hunderte von Jahren schon, dass immer die ältere Generation gesagt hat, der Untergang des Abendlandes ist sozusagen besiedelt, weil unsere Jugend daraus wird nichts mehr. Da könnte man wunderbar noch in die Tiefe gehen, aber das hat dann auch mit Narzissmus nichts zu tun, sondern das könnte dann auch wieder eine histrionische Persönlichkeitsstörung sein. Also Menschen, die permanent nach Aufmerksamkeit heischen, im Mittelpunkt stehen und alles dafür tun müssen, die aber, und das ist der Unterschied zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, eben auch Empathie für andere empfehlen
können. Genau, das ist der große Unterschied. Ja, das ist nämlich das, wo du den gerade zitierst, den Klaas-Hinrich Lammers, das ist ja der Chef der, ich glaube, Asklepios Klinik Nord in Ochsenzoll, also ein Psychiater. Und genau das, was du sagtest, das ist so wichtig, diese Abgrenzung, ne, dass du sagst, der klassische Typ, der vielleicht im Internet ein bisschen durchdreht oder auch in irgendwelchen einschlägigen Fernsehshows auftritt und sich selber auf die Bühne hieft und so, der ist eben nicht zwingend ein Narzisst. Ne? Das ist eben auch ganz wichtig bei Narzissten, und das hast du eben ganz deutlich gesagt, sind eben nicht in der Lage, Empathie für andere Menschen zu empfinden. Und die leiden auch darunter oft. Also wer unter also Narzissmus, habe ich immer, ehrlich gesagt, bevor ich mich jetzt so enger, tiefer damit beschäftigt habe, immer sehr negativ gesehen. Ich finde, ich habe jetzt auch keine übermäßige Sympathie für narzisstisches Verhalten. Aber es ist halt einfach eine Krankheit. Und das ist ähnlich wie bei der Depression. Die Betroffenen können einfach nichts dafür. Das muss man. Nein, also die sind nicht.
Und man ist nur diagnostizierter Narzisst, Therapist, hätte ich beinahe gesagt, Narzisst, wenn man selbst leidet.
Ja.
Das ist auch so schön. Also wenn wir es dann ganz genau nehmen wollen, und Donald Trump ist kein Narzisst, weil er nicht selber leidet. Sein Umfeld leidet zwar sehr, zu Teilen früher auch die ganze Welt, aber er ist kein diagnostizierter Narzisst.
Also um es klar runterzubrechen, ein egoistischer. Man kann ein egoistisches Arschloch sein, muss aber deswegen noch lange kein Narzisst sein.
Ganz genau. Ja. Und damit sind wir im Grunde schon mitten in der zweiten These, denn ist Narzissmus therapierbar? Und auch da sagen eben die Therapeuten tatsächlich, sagen dann zum Beispiel sowas wie, sie sind zu 80% okay, also die Anlagen, die sie haben, zum Beispiel der Wille nach Erfolg oder Erfolg um jeden Preis oder so, das ist soweit noch okay, aber 20% davon, von diesem Verhalten, sind eben nicht okay, und an den 20% wird dann halt gearbeitet. Ja, das beantwortet noch nicht ganz die Frage, aber man versucht halt, also zum Beispiel wird auch ganz klar gesagt, in Beziehung ist das ja sehr, sehr anstrengend, mit einem Narzissten oder mit jemandem mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zusammenzuleben, und der Partner hegt oftmals den Wunsch oder die Hoffnung, ich kann das ändern. Ja, da kommt dann vielleicht noch eine andere Persönlichkeitsstörung, eine Kümmerstörung oder so dazu, dass man sagt, ich werde ihn retten oder ich werde sie retten. Und das sagen viele Therapeuten ganz klar, das funktioniert nicht. Das wird niemals funktionieren. Und das ist natürlich, kann natürlich auch sehr dramatisch
sein. Nein, das, was du gerade ja schon sagtest, am Beispiel von Trump, derjenige muss ja selber einsichtig sein. Und das ist bei Narzissten halt sehr, sehr schwer, weil sie es einfach nicht wissen. Sie können es gar nicht, sie kriegen es nicht mit, weil sie überhaupt keine Empathie finden. Aber trotzdem sagen ja viele Fachleute, dass es zwar nicht heilbar ist, also bei allem, was man weiß, aber gut behandelbar. Ne? Also wenn der Patient es will. Und das ist natürlich da ist es oft. Und da gibt es ja, das hast du gerade ja schon erwähnt, dieses Buch Gestatten, ich bin ein Arschloch von Pablo Hagemeyer, der einfach sagt, toxische Narzissten machen keine Therapie normalerweise. Ne?
Ja.
Da muss erst alles sozusagen in die Grütze gehen. Und er selber, das finde ich auch spannend, also der Autor, ist selber auch Narzisst, also diagnostiziert und ist letztendlich über eine Paartherapie, weil seine Frau es vermutlich mit ihm nicht mehr ausgehalten hat, ist er da rangegangen und er sagt jetzt, okay, er unterscheidet ein bisschen zwischen diesen, wie ich schon sagte, toxischen Narzissten und den, ich weiß jetzt nicht das Wort, aber guten oder den Narzissten, die sagen, ich leide selber darunter und dann auch entsprechend versuchen zu handeln. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied, ne? Also das ist so.
Naja, es geht ja noch weiter. Es geht sogar auch, es gibt sogar andere extreme Formen. Und zwar die Form der Selbstabwertung, also Narzissten, die gar keinen Erfolg zulassen, und das ist ja noch schwerer im Grunde, und da rutscht das dann auch ganz schnell in Depressionen, die einfach nur eine negative Selbstwahrnehmung haben, egal, also und von außen auch sich natürlich immer wieder diese Aufmerksamkeit suchen, aber die dann trotzdem nicht zulassen. Das ist im Grunde das viel schlimmere Bild, weil solche Leute natürlich stark suizidgefährdet sind.
Richtig,
aber das, wie gesagt, ist wir sind beide überrascht und bass erstaunt. Ich habe ja kurz vor der Sendung, vor der Aufzeichnung noch auf dem Fahrrad noch einen Podcast gehört, den werden wir nachher auch noch zukommen. Und da habe ich gesagt, Mensch, Andreas, wenn du den noch nicht gehört hast, musst du dir den noch anhören. Das ist so wichtig.
Verlink den bitte mal auch in den Shownotes, weil wir wollen es auch nicht
werde ich auf jeden Fall
Federn schmücken, sondern das ist ein großer,
Teil,
dass wir das, ganz genau. Also, dass man da einfach mal so erkennt. Und ich will nur noch mal ganz kurz, was du ja sagtest, diese histrionische Störung, ne? Oder auch Borderline ist noch eine andere Störung.
Ist und noch da anders, ja.
Immer wieder, dass dieser, und das, ich weiß, das sagen wir jetzt zum dritten oder vierten Mal, aber es ist eben so, diese anderen Störungen, da ist immer noch Empathie im Spiel, ne? Auch wenn man Borderline auch immer sehr negativ sieht, aber die können durchaus noch empathisch mitfühlen, und das kann ein klinischer Narzisst halt nicht, ne? Also das ist nicht möglich. Und das finde ich so spannend daran, ne? Also dass man
und da wird's eben kompliziert, ne? Also da wird's kompliziert, weil das auf ein Miteinander in der Gesellschaft sind wir ja letztendlich angewiesen, und da könnte man natürlich den Kreis ziehen und sagen, aber tatsächlich hat man ja auch damals, als Lehman Brothers 2008 in die Knie gegangen sind, die Bank, und das zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geführt hat, dass man gesagt hat, dieser Typus vom globalen Banker, ja, die Deutsche Bank auch mit einbezogen, dieses Rücksichtslose und auch sagt man, oh, mit Wasser spekulieren oder mit irgendwelchen Rohstoffen oder so, da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass man sagen kann, solche Leute interessiert das überhaupt nicht. Ich wache jeden Morgen auf und denke, um Gottes Willen, schon wieder dies und das. Vielleicht auch zu extrem in die andere Richtung, dass man sagt, ich kann die ganze Welt nicht heilen, aber ich kriege das ja mit und leide dann mit. Also manchmal eine fehlende Distanz. Und für die interessiert es überhaupt nicht. Die denken, okay, wir machen dann 16 oder 20 oder 60% Profit. Geil, machen wir. Ja, Waffen, Spekulationen, was weiß ich, was es da alles gibt, Geschäfte mit Waffen, unterstützen wir alles, weil das ist ja gut für unseren Profit. Und da die das aber empathisch gar nicht nachvollziehen können, welches Leid da entsteht, weil das für die in ihrer Welt überhaupt nicht existiert, liegt der Verdacht ja nahe zu sagen, okay, da ist Narzissmus zumindest ein Einstellungskriterium, um das jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen oder ein bisschen satirisch fast schon, dass man sagen kann, okay, das ist eine harte Nummer.
Aber nochmal zurück zur These, also ist Narzissmus therapierbar, genau. wie wir sagten, also es ist therapierbar, genau. Ob es am Ende einen Behandlungserfolg gibt, das ist sehr individuell einzuschätzen und da fand ich eben auch diese von dir zitierte Professor Lammers, der das eben auch so sagte, naja, erstmal dürfen wir nicht den Fehler machen, alles auf Generationen zu schieben. Ne, das wird ja auch immer gerne gesagt, ja, diese heutige Generation Selfie-Stick, wir beide sind ja fast zu alt dafür. Ja. Uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir uns zu sehr selbstdarstellerisch im Internet da irgendwie machen. Aber deswegen bist du jetzt noch lange kein psychisch gestörter Mensch. Man muss es halt auch immer so ein bisschen in die Relation setzen. Das ist heute normal. Richtig. Also für deine Kinder, die sind auch ein bisschen klein, aber wenn ich so an meinen Neffen denke, dass man gewisse Dinge postet oder noch ein bisschen älter bist oder meine Nichte, da ist es eben normal, ne, dass du das machst.
Ja,
und das ist
ist jetzt ja 11, die Große, und wir mussten TikTok und Snapchat jetzt gerade aktuell vom Handy löschen, ja, das wurde also schnell drauf, okay. das ist uns dann zu heikel, also wir reden drüber, wir machen eben keine totale Kontrolle, aber das spielt da auch schon ein Thema, dies nur als kleiner Einschub, also die werden damit groß, das ist für die vollkommen normal.
Genau, aber da sind wir ja bei Entschuldigung, aber da sind wir ja genau bei diesem Punkt, ne? Was auch der Professor Lammers sagte, Lammers heißt er richtig, der auch wirklich so sagt, ja, wir dürfen uns da vielleicht auch nicht zu viele Gedanken machen und uns auch nicht unter Druck setzen lassen und auch gerade was Kindererziehung, weil es ja heißt, ne, Narzissten werden in der Kindheit gemacht, aber es ist das Problem, das hat er glaube ich so gesagt, ich weiß nicht, ob wortwörtlich, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber ich habe es im Kopf, also man kann in der Kindererziehung viel falsch, aber eben wenig richtig machen.
Ne? Richtig, aber das, was man richtig machen kann,
muss man sich halt bemühen. Und es wird nicht jeder, der jetzt wohlbehütet aufwächst, gleich automatisch zum Narzissten. Das ist auch ganz wichtig abzugrenzen.
Nein. Nein. Also man kann ja überhaupt nichts im Grunde richtig machen. Man muss einfach darauf auf sich vertrauen. Man kann sich Input von außen holen und sagen, okay, bei einer bestimmten Sache kommen wir nicht weiter. Was kann ich da tun? Da gibt's auch zum Beispiel Jesper Juhl. Da geht's viel um Selbstverantwortung. Aber das ist jetzt natürlich nicht das Thema. Aber da man kann halt versuchen, weil es ja doch so ein bisschen das Thema ist, zu sagen, okay, wo kann ich mein Kind fordern und fördern? Ja, das muss einfach ein gewisses Gleichgewicht sein, dass man nicht durch eine Überbehütung, aber auch nicht durch eine Überhöhung des Kindes, was ich auch ganz ab und zu erlebe, eben, dass die Kinder eben als Superhelden dargestellt werden. Also ich möchte mein Kind ein gesundes Selbstbewusstsein mitgeben, aber eben nicht überhöht. Das ist ganz, ganz schwierig, ist ganz, ganz, ganz komplex.
Ja, glaube ich.
Damit können wir mühelos zur These 3 übergehen. Woran erkenne ich denn diese Persönlichkeitsstörung an mir und an anderen vielleicht auch? Oder was kann ich da tun, damit es haben wir jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen. Letztendlich, Andreas, was kannst du dazu sagen?
Ja, wie gesagt, also nach dem allem, was wir schon gesagt haben, ist es eben ganz schwer, das zu erkennen, ne? Und selbst zu erkennen, da braucht man ein gutes und stabiles Umfeld, um selber auf die Idee zu kommen, um dahinter zu kommen, ich habe vielleicht hier eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Ja, im Grunde ja eigentlich fast gar nicht möglich, wie du das vorhin genau. So schön ausgeführt hast, ne? Dass man sagt, denn wenn unser eins irgendwie Feedback von außen bekommt, ja, also ich nehme jetzt mal kurz ein anderes Beispiel, ein ganz kleiner Ausflug, wenn man jetzt sagen würde, so wenn jetzt irgendwo jemand sitzt und die ganze Zeit denkt, also wie entsteht zum Beispiel Triebtäter oder so, ja, und die denken die ganze Zeit, oh, dieses 14-jährige Mädchen da drüben, ne, also die habe ich doch, die will das doch auch, so, und in einer sozialisierten Gesellschaft hat man einen Freund, aber oder mehrere Freunde, und die würden sagen, sag mal, bist du vollkommen bescheuert, die ist 14 oder was weiß ich wie alt. Was ich damit sagen will, ein normaler Mensch bekommt von seinem sozialen Umfeld Feedback, und das bekommt ein Narzisst vielleicht auch, aber er kann dieses Feedback nicht annehmen, weil er es nicht versteht. Nee. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht
genau.
Also ich will nicht Narzissten jetzt mit irgendwie Triebtätern
gleichsetzen. Genau, da gilt es auch wirklich sehr vorsichtig.
Möchte ich ganz klar unterscheiden. Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte nur von dem Gedankenansatz der Sozialisierung, dass das einen Narzissten vielleicht gar nicht erreicht. Ja.
Das kannst du nämlich durchaus. Und das ist genau diese Problematik zu sagen. Also es gibt so ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann, dass man durchaus einen Narzisst, wenn er einem zu sehr auf den Sack geht, sage ich mal, oder sie, es gibt ja auch Narzisstinnen,
ja.
Ne, wenn wir schon gendern, ja. Dann richtig. Nein, aber da gilt es auch behutsam vorzugehen, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, auch mal zu sagen, ist das jetzt wirklich das Großartigste, was du je geleistet hast? Das ist ja interessant. Ja. Und Narzissten sind nämlich nicht kritikfähig. Das ist eben auch klar.
Ja.
Und daran merkst du dann relativ schnell. Und sie merken aber, also ein wirklicher Narzisst merkt, wenn er kritisiert wird, will es natürlich nicht zulassen und ärgert sich darüber, reagiert dann empfindlich und wird immer wieder den anderen angreifen und herabwürdigen. Ne? Und dann merkst du irgendwann, wenn das zu toxisch wird, dann gibt es nur den Tipp zu sagen, ja, wir lassen es. Du kommst da nicht ran.
Ich glaube, das ist ein gutes Merkmal, auch zu sagen, woran man jemanden erkennt. Es ist nämlich nicht unbedingt nur Kritik, ja. Also Kritik, konstruktive Kritik im Miteinander in einem Dialog, sondern diese Herabwürdigung.
Ja,
ja, wenn jemand versucht, ach, geh du doch mal zum Psychiater, du hast doch das Problem oder welche Erfolge kannst du denn vorweisen und so weiter, dann sollten die Alarmglocken schon so ein bisschen läuten, um sich einfach, also ich habe das tatsächlich so gemacht in meinem Leben, habe ich viele verschiedene Menschen kennengelernt, und wenn Menschen so anfangen, mit mir sich zu unterhalten, dann stehe ich auf und gehe.
Ja,
also auch wenn die Situation es nicht erlaubt, ich stehe auf und gehe. Sag tschüss, Athen, auf Wiedersehen, das war's. Weil darauf lasse ich mich nicht mehr ein. Das lasse ich nicht mehr zu. Ja, das habe ich mir früher zu oft gefallen, dann stehe ich auf und gehe. Habe ich keine Lust zu, also ich kann es auch manchmal aushalten. Das ist jetzt nicht übertrieben, also so übertrieben, oder wenn es jetzt um einen, das hat nichts mit Wegrennen für mich zu tun, sondern sagen, macht euren Kram doch alleine, sondern das ist einfach, wenn das zu direkt wird, stehe ich auf und gehe.
Ja.
Und du weißt, ich bin bei dir immer sitzen geblieben, also kannst du kein Narzisst sein. Nein, aber wir führen ja einen befruchtenden Dialog, oder, und da kommt es auch manchmal zu Kontroversen, gar keine Frage. Aber persönliche Angriffe, die ganz genau, also die haben auch eine Nase dafür, wo liegen denn die Schwachpunkte?
Das
ist bei Borderlinern meiner Meinung nach noch ausgeprägter. Die wissen ganz genau, die haben, das ist fast schon metaphysisch zu greifen, dass sie sagen, aber das ist ein anderes Thema.
Also ich habe noch eine Sache, wo auch etwas zu dem Thema ganz gut eingegangen wird, wie ich damit umgehe. Ne? Das ist ein Reinhard Haller hat das geschrieben, die Narzissmusfalle. Wenn du da auch kurz in die Shownotes noch einen Link machst oder beziehungsweise einen Verweis.
Genau, hatte ich jetzt sogar doppelt noch ausgeführt.
So, okay.
Ja, genau, haben wir beide gelesen.
Achso, alles zumindest. Klar, ja, dann ist ja, ja gut. Ja. Aber diese letzte These, ich glaube, die ist ja entstanden, du hast sie ja geschrieben, und die sind ja auch super, die Thesen, aber ich glaube, wenn wir nach unserer engen Beschäftigung oder nach unserer tiefen Beschäftigung mit diesem Thema die Thesen aufgestellt hätten, hätten wir vielleicht diese dritte weggelassen fast, oder?
Ja,
ich weiß nicht,
genau.
Ne? Also, weil du bist im Grunde sehr hilflos. Du kannst versuchen, das aufzuknacken, du kannst mit diesen Menschen sprechen.
Richtig.
Aber was immer dagegen spricht, ist halt die Empathielosigkeit und diese wirklich, es gibt die Möglichkeit zu therapieren, wie in These 2 gesagt, aber eine richtige Heilung ist nicht, ich will nicht sagen ausgeschlossen, dazu bin ich jetzt nicht Fachmann genug, aber es ist schwierig. Also das ist halt.
Genau. Und das ist genau das. Da bin ich völlig mit dir einer Meinung, dass wir uns nicht anmaßen wollen mit dieser These, woran man das erkennt oder so. Nur, dass man vielleicht einfach hellhörig sein sollte, wenn jemand einen herabwürdigt oder wenn man dann vielleicht entsprechendes Feedback mal zu geben oder so oder sich auch an jemanden zu wenden, der da helfen kann. Also das ist ja immer bei Betroffenen oder mit Partnern oder so, die mit jemandem zu tun haben, der irgendein Verhalten an den Tag weist, was für andere schädlich ist oder für die Beziehung toxisch ist, dass man sich immer von außen versucht, Hilfe zu holen, dass man sich einfach stark zu sein, weil das ist einfach eine harte Nummer und da kommt man alleine meistens nicht raus.
Und dieses Hilfesuchen ist halt auch, da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, ich weiß, es gibt das große Problem, wenn ich jetzt einen Termin bei einem Psychologen, Psychiater haben möchte, ist das gar nicht so einfach. Das ist halt nicht so schnell gemacht. Aber es hilft auch schon, den Hausarzt, die Hausärztin anzusprechen. Genau. Weil die haben dann immer noch mal Tipps zu sagen. Ja. Also seid da wirklich nicht. Also es gibt sicherlich in Deutschland, in unserem Gesundheitssystem, was gerade die psychische Gesundheit angeht, noch ganz, ganz viel zu tun. Aber es gibt Hilfe und das kann ich auch wirklich nochmal sagen und denkt auch bitte daran, wenn ihr es mit Narzissten zu tun habt, das hast du, Thomas, ja schon vorhin mal kurz erwähnt, es gibt da eine sehr hohe Suizidrate, also seid da vorsichtig, ne? Also diese Menschen sind krank, das dürfen wir nicht vergessen und ganz wichtig ist auch, nicht jedes selbstgerechte Arschloch ist ein Psychopath oder Soziopath oder psychisch krank, das ist auch entscheidend.
Ganz genau. Und ich glaube, damit können wir ein schönes Schlusswort finden und am Ende möchten wir noch einen anderen Podcast empfehlen, von dem wir in dieser Sendung auch schon gesprochen hatten. Und zwar ist das der Podcast Psycho trifft Coach, insbesondere eben die Folge mit Professor Dr. Klaas Hinrich Lammers von der Asklepios Klinik, meine Zunge ist etwas betäubt von dem Ingwer. Aus Hamburg und der erklärt einfach sehr, sehr einfach und sehr, sehr, sehr klar die Lage zum Thema. Also da könnt ihr, wenn ihr über uns also unsere Sendung als Stammhörer hört, da könnt ihr nochmal richtig in die Tiefe gehen und wir haben das natürlich auch verlinkt in den Shownotes unter anderem und jede Menge Buchtipps, jede Menge Videos, jede Menge Zeug, mit dem ihr euch in die Materie einhaben könnt. Für mich steht auch fest, ich werde mich auch weiter noch aus Interesse in die Materie einarbeiten. Es ist hochspannend und damit...
Bevor ich die Stöcke in die Hand nehme, würde ich sagen, Thomas, geht auf, da findet ihr nämlich alle Shownotes auch, derdigitale-frühshoppen.de, da findet ihr uns.
Genau.
Und da könnt ihr, wenn ihr ganz lieb seid zu uns und uns unterstützen wollt, auch gerne ein Abo hinterlassen. Also das könnt ihr nämlich bei Spotify oder auch bei Apple oder bei Google oder bei allen anderen Podcasts, da könnt ihr raufgehen und uns abonnieren. Wir freuen uns und wünschen noch
Nimm die Stöcke in die Hand, Andreas. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ende.
Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Tschüssing.
Tschüss.
Und Ruhe bitte. Die Aufzeichnung läuft jetzt. Und Achtung. Ein. Zwei. Drei. 4, 5, 6. Andreas, bist du noch
7.
da?
7. Entschuldigung, ich habe geträumt.
Wir fangen nochmal an. Ich fange nochmal bei 1 an. Okay.
Entschuldigung.